Eigenschaften Gottes, zum einen seine Treue und zum anderen seine Barmherzigkeit. Und diese Eigenschaften Gottes werden verständlicherweise auch oft von Männern Gottes ausgelebt und auch von Frauen. Denn wir selbst sollen ja die Eigenschaften Gottes leben. Wir sollen ja von Gott lernen, wie er handelt, uns dann selber dann auch tun. Und an einer Begebenheit aus dem Leben Davids werden wir eine konkrete Anwendung dieser beiden Eigenschaften der Treue und Barmherzigkeit Gottes sehen. David gilt ja als ein Mann nach dem Herzen Gottes. Im Zusammenhang mit seiner Berufung, der Berufung Davids zum König, lesen wir, der Herr hat sich ein Mann gesucht nach seinem Herzen. Das war David. Der König David als ein Mann nach dem Herzen Gottes, das heißt, es ist ein Mann nach der Gesinnung Gottes. Er trägt Gottes Gesinnung in sich. Und das macht ihn zu einem Mann nach dem Herzen Gottes. Selbstverständlich hat David nicht alles richtig gemacht. Er hat sich einige Male ganz schlimm gegen Gott versündigt. Aber trotzdem, seine Grundgesinnung entsprach der Gesinnung Gottes. Denn David war einer der wenigen Könige, die sich versündigten, und zwar sehr stark, und die Demut hatten, Buße zu tun. Das ist ein Mann, ein Mensch nach dem Herzen Gottes. Und an folgender Begebenheit können wir nun diese zwei wesentlichen Züge der Gesinnung Gottes, die Treue und Barmherzigkeit, erkennen, wie David handelt. Ich lese den Text im zweiten Buch Samuel, Kapitel 9, wo es um Mephibosheth, den Sohn Jonathans, geht. 2. Samuel, Kapitel 9. Und David sprach: Ist noch jemand übrig geblieben von dem Hause Sauls, damit ich Barmherzigkeit an ihm tue, um Jonathans Willen? Es war aber ein Knecht vom Hause Sauls, der hieß Ziba. Den riefen sie zu David, und der König sprach zu ihm: Bist du Ziba? Er sprach: Ja, dein Knecht ist es. Der König sprach: Ist da noch jemand vom Hause Sauls, damit ich Gottes Barmherzigkeit an ihm tue? Ziba sprach zum König: Es ist noch ein Sohn Jonathans da, lahm an beiden Füßen. Der König sprach zu ihm: Wo ist er? Ziba sprach zum König: Siehe, er ist in Lodabar im Hause Machirs des Sohnes Amiels. Da sandte der König David hin und ließ ihn holen von Lodabar aus dem Hause Machirs des Sohnes Amiels. Und als nun Mephibosheth, der Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, zu David kam, fiel er auf sein Angesicht und huldigte David. David huldigte er. David aber sprach: Mephibosheth. Er sprach: Hier bin ich, dein Knecht. David sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, denn ich will Barmherzigkeit an dir tun, um deines Vaters Jonathan willen. Und will dir den ganzen Besitz deines Vaters Saul zurückgeben. Du aber sollst täglich an meinem Tisch essen. Er aber fiel nieder und sprach: Wer bin ich, dein Knecht, dass du dich wendest zu einem toten Hund, wie ich es bin? Da rief der König den Ziba, den Knecht Sauls, und sprach zu ihm: Alles, was Saul gehört hat und seinem ganzen Hause, habe ich dem Sohn deines Herrn gegeben. So bearbeite ihm nun seinen Acker, du und deine Söhne und deine Knechte, und bring die Ernte ein, damit es das Brot sei des Sohnes deines Herrn und er sich davon nähre. Aber Mephibosheth, der Sohn deines Herrn, soll täglich an meinem Tisch essen. Siba, aber er hatte 15 Söhne und 20 Knechte. Und Siba sprach zum König, ganz so wie mein Herr, der König, seinem Knechte geboten hat, wird dein Knecht tun. Und Mephibosheth sprach David, esse an meinem Tische wie einer der Königssöhne. Und Mephibosheth hatte einen kleinen Sohn, der hieß Micha. Und alle, die im Hause Sibas wohnten, dienten Mephibosheth. Mephibosheth aber wohnte hinfort in Jerusalem, denn er aß täglich an des Königs Tisch, und er war lahm an seinen beiden Füßen. David hält seine Versprechen. Das ist der erste Teil, den wir genauer betrachten werden. Und als zweites, David praktiziert die Barmherzigkeit Gottes. David hält seine Versprechen. David befestigte sein Königreich. Und das war gar nicht so eine einfache Sache. Es gab viel Unruhe im Volk. Und Gott bestätigte sein Königtum. Er sorgte dafür, dass schlussendlich das gesamte Volk, die ganzen 12 Stämme Israels, ihn als König anerkennen. Das war auch für David eine schwierige Zeit. Um das richtig zu verstehen, was David hier für Mephibosheth tut, muss ich etwas weiter ausholen. Israel war ein Volk ohne Könige. Über hunderte von Jahren hatten sie keinen König, der sie regierte. Warum? Gott war ihr König. Es war eine Theokratie. Gott ist König des Volkes. Und nun reklamiert das Volk und sagt, wir wollen einen König, wir wollen sein wie alle Völker um uns herum. Wir wollen eine Monarchie. Und Gott sah darin ein Vergehen gegen sich, dass sie ihn als Herrn des Volkes Israel verwerfen und einen menschlichen König sich vorsetzen lassen wollen. Und Gott ging dann trotzdem auf das Einwilligen ein und machte Saul zum König, der Vater des Jonathans. Saul regierte jedoch in selbstherrlicher Weise. Er übertrat Gottes Ordnungen und er ließ sich nicht ermahnen, im Gegensatz zu David später. Und so ließ Gott ihm durch Samuel sagen, er werde einen anderen König an seine Stelle setzen, an der Stelle Sauls, und er werde das Königtum von seinem Geschlecht wegnehmen. Also das Geschlecht Saul wird das Königtum nicht weiterführen. Kein Sohn von Saul wird König werden, was ja normal der Normalfall ist. Jonathan war ein blaublütiger Mensch, sagt man ja. Er war er war König, er war ein Edelmann. Und nun berief Gott David zum König, während Saul noch sein Amt bekleidete. David und Jonathan, diese beiden, waren sich in besonderer Weise verbunden. Beide vertrauten von ganzem Herzen auf den Gott Israels. Und ich muss hier immer wieder für Jonathan ein gutes Wort sprechen, weil er uns neben David immer zu stark abfällt. Jonathan war genauso ein großer Glaubensmann wie der David. Das Schicksal Jonathans war nicht sein Glaube und sein Vertrauen auf den Gott Israels, sondern sein Vater. Das war sein Schicksal. Und das hat er auch getragen. Diese beiden Männer pflegten eine ganz besondere Freundschaft. Nachdem David den Riesen Goliath erlegte, nachdem das ganze Heer Israels zitterte vor diesem Mann und David hat ihn erlegt mit einer Steinschleuder und er spricht mit König Saul und dann heißt es, als David aufgehört hatte mit Saul zu reden, verband sich das Herz Jonathans mit dem Herzen Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb wie sein eigenes Herz. Das ist nur schon sprachlich eine wunderbare Ausdruckweise. Das Herz Jonathans verband sich mit dem Herzen Davids. Da ist etwas geschehen, so dass der Jonathan, der allen Grund gehabt hätte, eifersüchtig zu sein auf David, hat den David so lieb gehabt wie sein eigenes Herz. Jonathan akzeptiert also, dass nicht er, sondern David den Königsthron erben wird. Er beugt sich dem Willen Gottes. Er beugt sich dem Urteilsspruch Gottes über seinen Vater Saul. Und das macht ihn zu einem großen Glaubenshelden. Er respektiert Gottes Urteil und er überreicht David die Kleider, seine Königskleider und seine Ausrüstung als Königssohn. So heißt es, und Jonathan zog seinen Rock aus, den er anhatte, und gab ihn David. Dazu seine Rüstung, sein Schwert, seinen Bogen, seinen Gurt. Damit anerkannte er David als rechten Thronfolger. Und damit ist er zurückgetreten im Angesicht Davids. Muss ich das mal vorstellen, was das für ein Glaubensheld war, dieser Jonathan. Denn Glauben heißt nicht große Taten vollbringen, sondern Gott gehorsam zu sein und sich seinem Urteil zu beugen. Und David beurteilt die Beziehung zu Jonathan nach dem Tode Jonathans wie folgt. Er sagt, es ist mir leid um dich, mein Bruder Jonathan. Ich habe große Freude und Wonne an dir gehabt. Deine Liebe ist mir wunderbarer gewesen, als Frauenliebe ist. Und David wusste über Frauen Bescheid, er hat viele Frauen gehabt. Das war auch für David und Jonathan eine ganz einmalige Beziehung in ihrem Leben. Diese besondere Freundschaft bildet den Hintergrund zum Handeln Davids an Mephibosheth, dem Sohn Jonathans. Denn David und Jonathan machten miteinander einen Bund. Oder man kann auch sagen, sie schlossen einen Vertrag. Sie gaben sich das Versprechen folgendes, sagte nämlich Jonathan zu David, du aber wollst die Barmherzigkeit des Herrn an mir tun, solange ich lebe und wenn ich sterbe, so nimm die Barmherzigkeit niemals fort von meinem Hause, von meiner Nachkommenschaft. Und wenn der Herr die Feinde Davids ausrotten wird, Mann für Mann aus dem Lande, so möge der Name Jonathans nicht ausgelöscht werden, neben dem Hause Davids. Vielmehr möge der Herr Rache nehmen, nur an den Feinden Davids. Er hat also das Versprechen von David abgenommen, dass er ihm seine Nachkommenschaft erhält und nicht ausrottet, wie das eigentlich übrig war, weil man ja Angst hatte, dass die Dynastie, die zurückbleibt, sich wieder erhebt und kämpft gegen die neue Dynastie. Und als sie sich ein letztes Mal, als sie das letzte Mal beisammen waren, heißt es so schön, dass sie sich beide in die Arme fielen und beide weinten, David mehr als Jonathan. Ich kann Ihnen nur empfehlen, diese Kapitel im ersten Buch Samuel zu lesen. Das ist einfach, man muss sagen, eine herzzerreißende Geschichte von diesen beiden Männern. Und sie lagen sich in den Armen und heulten, weil sie wussten, das letzte Mal werden wir uns sehen, das nächste Mal wird es kaum geben. Und Jonathan sprach zu David, geh hin mit Frieden für das, was wir beide geschworen haben im Namen des Herrn. Dafür stehe der Herr zwischen mir und dir, zwischen meinen Nachkommen und deinen Nachkommen in Ewigkeit. Und genau an dieses Versprechen erinnert sich David. Und deshalb erkundigt er sich, ob vom Hause Sauls noch jemand übrig geblieben ist, dem er nun die Barmherzigkeit Gottes erweisen kann, die er Jonathan versprochen hatte. Und tatsächlich, es war ein Mann am Leben und er hieß Mephibosheth, ein Sohn Jonathans. Und er ließ diesen Mann zu sich rufen. David ging es ja sehr gut, sein Reich wurde stark und er hatte nichts mehr zu befürchten. Niemandem wäre es ja negativ aufgefallen, hätte David sein Versprechen gebrochen. Niemand. Wer wusste denn schon, was diese beiden Männer miteinander abgemacht hätten? Wir wissen jetzt das, weil es im Wort Gottes steht. Niemandem wäre es aufgefallen, außer Gott. Gott wäre das aufgefallen.
Sehr wohl.
Obwohl äußerlich gesehen das Reich stark wurde. David am Boden um Macht gewann. Gott wäre es aufgefallen. Äußerlich gesehen gab es ja bestimmt für David wichtigere Dinge zu erledigen, die Armee zu führen, darauf zu achten, dass seine Macht nicht untergraben wird und sein Einfluss im Volk und so weiter. Aber David nimmt sich Zeit und scheut keinen Aufwand, sein Versprechen, das er seinem Freund Jonathan in seiner Jugend gegeben hatte, dass, als er menschlich gesehen schutzlos war, hat er das Versprechen abgegeben, es einzulösen. David hält Wort, er tut, was er verspricht. Auf David konnte sich, und das hat es nachträglich erwiesen, Jonathan tatsächlich verlassen. David ist treu sogar in scheinbar bedeutungslosen Dingen, die in der Öffentlichkeit nicht auffallen. Er fühlt sich nicht zu mächtig, um ein in der Jugend abgelegtes Versprechen zu erfüllen. Er fühlt sich auch nicht zu schön und zu ehrenvoll. Das ist eine wesentliche Eigenschaft Gottes. Gott hält seine Versprechen. Gott bleibt treu an dem, was er sagt. So lesen wir schon im Psalm 33, denn des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Da kann man drauf bauen. Wie steht es mit unseren Versprechen, die wir Gott oder Menschen gegenüber geben? Halten wir sie denn ein? Es gibt viele Beispiele, wo Versprechen gebrochen werden. Das geht bis in unsere ehelichen Beziehungen hinein, wo wir am Altar uns Treue versprechen. Und auf einmal macht der eine oder andere, wird erfolgreich. Gerade die Generation von meinen Eltern, wo es noch darum ging, dass man dankbar war, dass man genug zu essen hatte. Wir sind ja verwöhnt, meine Generation ist verwöhnt. Aber die Generation meiner Eltern, die musste noch froh sein, dass sie die Mieten bezahlen konnten, dass sie die Familien durchbringen konnten, dass die Kinder etwas lernen konnten. Dafür haben sie viel Opfer gebracht. Der eine und andere hat da vielleicht dann Erfolg gehabt. Und auf einmal passt ihm der Partner, die Frau oder der Mann nicht mehr in seinen neuen Lebensstil hinein. Jetzt braucht es etwas anderes. Jetzt muss ich das Leben leben. Und dann werden Versprechen gebrochen. Salomo warnt uns in den Sprüchen. Er sagt, es ist dem Menschen ein Fallstrick, unbedacht Gelübde zu tun und erst nach dem Geloben zu überlegen. Also das Hirn erst nachher einzuschalten. Und wie schnell sind wir bereit, Gelübde abzugeben? Wie schnell sagen Menschen in Not, wenn du mich da rausholst, dann werde ich dir dienen. Und wo sind sie geblieben? Alle, die im Krieg gesagt haben, Herr, wenn ich da rauskomme aus dieser Hölle, dann werde ich wieder auf dein Wort hören. Wo sind sie geblieben, all die Menschen? Ich kenne Menschen, die Wort gehalten haben. Aber viele haben ihr Versprechen, ihr Gelübde Gott gegenüber vergessen. Das Predigerbuch sagt Salomo, wenn du Gott ein Gelübde tust, so zögere nicht, es zu halten. Denn er hat kein Gefallen an den Toren. Was du gelobst, das halte. Es ist besser, du gelobst nichts, als dass du nicht hältst, was du gelobst. Besser geloben wir nichts, als dass wir es nicht halten. Und es gibt genug zu halten, was uns das Wort Gottes sagt. Wir müssen uns nicht mit x Gelübden in ein Gefängnis einmauern. Ich halte viel von Gelübden, aber diese Gelübde, die müssen überlegt sein und dann gehalten werden. Vielleicht zeigt dir Gott jetzt ein Versprechen, das du ihm oder einem Menschen gegenüber gegeben hast und du hast es nicht eingehalten. Vielleicht spricht Gott jetzt gerade zu dir. Dann säume nicht es zu halten. Oder wenn du es nicht mehr halten kannst. Oder wenn es ein unsinniges Versprechen war, das vielleicht sogar gegen Gottes Willen spricht, dann tue Buße darüber. Bekenne es Gott. Zeige ihm, dass du eingesehen hast, dass du treulos gehandelt hast und er wird dir vergeben. Aber lass es nicht einfach so über die nächsten Tage hin schlittern und bis du es wieder vergessen hast, bis zur nächsten Predigt, wo das vielleicht angesprochen wird. Und dann lässt man es wieder warten und dann wieder bis zur nächsten Predigt. Bekenne deine Sünde, wenn du erkennst, du hast Versprechen abgelegt, die du nicht gehalten hast. Gott macht keine leere Versprechungen. Was er sagt und was er verspricht, das hält er auch. Und wir sprechen dann von Verheißungen, die eintreffen werden. Verheißungen sind Versprechen Gottes. Er wird die negativen, seine negativen Verheißungen voraussagen, so wie die positiven erfüllen. Wir können uns auf Gottes Wort hundertprozentig verlassen. Darauf können wir bauen, wie Jonathan sich auf das Versprechen Davids verlassen konnte. Und vielleicht hast du noch gar nie Gott dein volles Vertrauen geschenkt. So wie Jonathan dem David. Vielleicht zweifelst du Gottes Wort immer noch an. Es ist ja vielleicht noch Menschenwort und vielleicht stimmt ja nicht alles. Wenn wir etwas nicht verstehen, heißt es noch lange nicht, dass es nicht stimmt. Ich verstehe noch viel nicht in dieser Welt. Ich weiß zum Beispiel heute noch nicht, warum, dass in den Fernseher Bilder reinkommen, wenn man den einschaltet. Ich verstehe das nicht, aber die Bilder sind trotzdem da. Dass wir etwas nicht verstehen, heißt noch lange nicht, dass es nicht wahr ist. Und vielleicht zweifelst du immer noch Gottes Wort an. Und wenn das so ist, dann werden sich Gottes negativen Voraussagen in deinem Leben erfüllen. Und wenn du Gott vertraust, dann werden sich die positiven Voraussagen in deinem Leben erfüllen, dass er dir nämlich ewiges Leben schenken will. Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie ewiges Leben bekommen. So schreibt es auch Paulus, dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wenn du noch nicht Gott vertraust und an Jesus glaubst, so ist es Gottes Absicht, dir zu helfen, dass du gerettet wirst. Das möchte Gott. Und vielleicht hat er sie gerade deshalb heute Morgen hierher geführt, weil er möchte, dass sie die Wahrheit erkennen und weil er sie retten möchte. Vielleicht sitzen sie genau deshalb hier, weil Gott barmherzig ist mit ihnen und er sie erlösen will. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Vertrauen Sie doch auf Jesus. Und was er sagt, hält er. Und so sagt auch Jesus zu Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben, Jesus. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Glaubst du das? Glaubst du das, sagt Jesus. Glaub es doch. Wenn du das bis hierher nicht geglaubt hast, dann glaub es jetzt. Denn Jesus hat es gesagt und es stimmt. Wenn du an ihn glaubst, so wirst du nicht, auch wenn du stirbst, wirst du leben in Ewigkeit. Das ist das Geschenk Gottes an uns. Und gerne zeige ich, wie wir an diesen Jesus glauben können. Und Sie können sich auch gerne an Jakob Winzler, der den Gottesdienst leitet, wenden. Und er oder ich werden Ihnen zeigen, was das Evangelium uns sagt und wie wir diesen Glauben an Jesus leben können. Zum Zweiten, David praktiziert Gottes Barmherzigkeit. David lässt nun Mephibosheth holen. Er erweist ihm eine fast unglaubliche Barmherzigkeit. Nicht wie eben zur damaligen Zeit meistens üblich war, dass man die alte Dynastie vernichtete, alle umbrachte. So hat sich David an dieses Versprechen erinnert. Und er überlässt sogar Mephibosheth den ganzen Besitz aus. Und der war sehr groß. Und lässt ihn sogar an seinem Tisch sitzen, so wie die Königssöhne behandelt er ihn. Ziba, der Knecht Mephibosheth, übernimmt die Verwaltung des großen Besitzers von Saul. David verachtet Mephibosheth nicht. Er verachtet ihn nicht, weil er aus einer alten Dynastie kommt und was ich jetzt eigentlich etwas beleuchten möchte. Er verachtet Mephibosheth nicht, weil er behindert ist. Mephibosheth ist ein schwer behinderter Mensch. Denn seit seinem 5. Lebensjahr ist er lahm an beiden Füßen und das durch einen Unfall. Das lesen wir im 2. Samuel Kapitel 4, Vers 4. Da heißt es, auch hatte Jonathan, der Sohn Sauls, einen Sohn, der war lahm an beiden Füßen. Er war nämlich 5 Jahre alt, als die Kunde von Saul und Jonathan aus Israel kam. Und seine Amme hat ihn aufgehoben und war geflohen, und während sie eilends floh, fiel er hin und er war fortan lahm. Er hieß Mephibosheth. Mephibosheth, ein Unfallopfer, lahm an beiden Füßen. David lässt sich deshalb davon nicht abbringen, ihm Barmherzigkeit zu erzeigen. In seinen Augen ist das Leben Mephibosheths wertvolles Leben, nicht wertlos. Die Behinderung beeindruckt ihn nicht, dass er denkt, um den kümmere ich mich ja gar nicht, der ist ja behindert. David erachtet das Leben Mephibosheths als wertvoll. Und vielleicht erscheint uns diese Feststellung, die ich hier mache, etwas banal. Vielleicht stört es die einen, dass ich das sogar heraushebe. Dass behindertes Leben wertvoll ist, ist doch eine Selbstverständlichkeit. Aber so selbstverständlich, wie das vielleicht einige denken, ist das nicht. Man muss nur mit behinderten Menschen sprechen. Und dann merkt man, wie sie darunter leiden, dass sie oft nicht für voll genommen werden. Da hörte ich kürzlich Radio DRS eine Sendung über kleinwüchsige Menschen. Da gibt es doch Leute, die laufen über die Straße, sehen einen kleinwüchsigen Menschen, streichen ihm über die Haare und sagen, ah, wie herzig. Ich möchte Sie doch mal sehen, wenn da jemand kommt und Ihnen über die Haare streicht und sagt, wie Sie eine schnuselige Person sind. Es ist gar nicht so selbstverständlich, dass wir mit behinderten Menschen, dass wir sie behandeln, wie wertvolle Menschen. Und wir selber merken oft, wie befangen wir behinderten Menschen begegnen und wie unbeholfen wir selber sind. Und unsere Menschheitsgeschichte bietet genügend Beispiele dafür, wie menschenverachtend man sich gegenüber behinderten Menschen verhält. Aber wir müssen gar nicht in die Geschichte zurückblättern. Wir können auch schon heute sehen, wie man über behinderte Menschen denkt und wie schmerzlich muss das sein für behinderte Menschen. Nehmen wir nur mal die geburtliche Früherkennung. Was ist denn der Sinn einer geburtlichen Früherkennung? Ist doch, dass ich erkenne, ob das Kind behindert ist. Und wenn es behindert ist, dann empfiehlt man der Mutter, es abzutreiben. Das heißt doch, das Leben, was hier heranwächst, das ist wertloses Leben. Das kann man wegmachen. Und das kommt noch so weit, dass sich eine Frau schämen muss, dass sie ein Kind zur Welt bringt, das behindert ist. Und es wird noch so weit kommen, dass sich Familien entschuldigen müssen, dass sie behinderte Kinder tragen und pflegen, die von Geburt an behindert sind. Dass behindertes Leben wertvolles Leben ist, ist nicht so selbstverständlich, wie wir das meinen. Und wie wunderbar ist hier dieses Beispiel von David. Er praktiziert die Barmherzigkeit Gottes. Denn im Vers 3 lesen wir, ist da nicht jemand vom Hause Sauls, damit ich Gottes Barmherzigkeit an ihm tue. David praktiziert Gottes Barmherzigkeit, die den Menschen nach seinem Herzen und nicht nach seinem Erscheinungsbild beurteilt. Die Barmherzigkeit Gottes, die nicht an Äußerlichem den Maßstab nimmt, sondern am Herzen eines Menschen. Die Barmherzigkeit Gottes, die für Schwache, Arme und Kranke ein Herz hat. Und Paulus zeigt deutlich auf, wen Gott erwählt und wessen er sich erbarmt. Und ich muss sagen, ich freue mich immer wieder über diesen Abschnitt, im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 26 und bis 28. Das sagt der Paulus den Korinthern, die ja mit Stolz zu kämpfen haben, die ja meinten, sie seien weiß ich wer. Die hatten so Elitetruppe in sich, die eigentlich aber die Gemeinde zerstörte. Und er sagt, seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele weisen nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas sei. Können wir mit dem leben? Können wir damit leben, dass Gemeinde Jesu vorwiegend aus Menschen besteht, die nicht geachtet sind in der Welt? Nichts gegen die, die geachtet sind. Ich schätze die auch und die können genauso treu dem Herrn folgen wie die anderen. Aber können wir damit leben, dass Gemeinde Jesu eine Ansammlung von Menschen ist, die in der Welt verachtet werden? Wie definieren wir unsere Gemeinde? Definieren wir die Gemeinde von der Barmherzigkeit Gottes, dass ich dazugehöre, weil sich Gott über meinem Leben erbarmt hat? Und weil ich jetzt ein Kind Gottes bin, oder definiere ich meine Gemeinde über die Exponenten der Gemeinde? Da haben wir einen Großfabrikanten und da haben wir einen Prokuristen, da haben wir einen Generaldirektor und damit steigen wir in die Höhe. Wir gehören auch zu denen. Stellt euch vor. Oder definieren wir die Gemeinde aus der Sicht Gottes? Wir sind Menschen, die begnadet sind, die die Barmherzigkeit Gottes erfahren haben. Was ist für uns Gemeinde? Und können wir damit leben, dass in unserer Gemeinde Menschen sind, die nicht so ein Ansehen haben? Können wir uns daneben stellen? Oder schämen wir uns und nehmen nur diese Leute, die sich zeigen lassen? Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir, wenn irgendjemand mal eine berühmte Persönlichkeit etwas über Jesus sagt, dann sieht man den gleich über den Tisch. Das ist auch einer von uns. Er hat auch mal etwas Frommes gesagt. Wir gehören auch dazu. Wie definieren wir uns? Können wir ein freudiges Ja dazu finden, dass auch Mächtige berufen sind, auch Weise, aber dass Gott deutlich sagt, der Hauptteil der Gemeinde Jesu sind Menschen, die gering, die arm, die verachtet sind in der Gesellschaft, die nichts vorzuweisen haben in unserer Gesellschaft. Diese Barmherzigkeit Gottes sollen wir selber ausleben, wie dies David an Mephibosheth getan hatte. Er missachtete ihn nicht wegen seiner Behinderung. Er hatte ihn nicht einfach abgeschoben, sondern er ließ ihn ständig in seine Gegenwart kommen. Er schämte sich nicht, wenn jedes Mal ein Behinderter an seinen Tisch gebracht wurde. Das störte David nicht. Aber David verhätschelte Mephibosheth auch nicht, weil er behindert war. Später hatte er einen Konflikt mit ihm gehabt und dann wollte er ihm alles wieder wegnehmen. Aber das hätte David gemacht, ob er behindert ist oder nicht. Das war nicht das Problem. David hat diesen Mephibosheth als vollwertigen Menschen ernst genommen. Und er hat ihn wegen seiner Behinderung nicht benachteiligt, er hat ihn aber auch wegen seiner Behinderung nicht verhätschelt. Das zeigt uns auch diese Geschichte. Wie ist es mit uns? Beachten und achten wir Menschen, die etwas abseits von der Gesellschaft stehen? Oder suchen wir immer bei den Starken dabei zu sein und sind wir enttäuscht, wenn wir dann dort nicht richtig ankommen und frustriert? Es wäre schön, wenn in der Gemeinde Jesu die Barmherzigkeit Gottes lebt. Dass auch Geschwister, die mit körperlichen und seelischen Grenzen leben müssen, Platz bei uns haben und sich angenommen und geliebt wissen können. Ich fasse zusammen. Mephibosheth erfährt Gottes Barmherzigkeit. Zum einen haben wir gesehen, dass eine Eigenschaft Gottes, der David ganz konsequent auslebt, die Treue zu dem, was er gesagt hat. Er hält sein Versprechen. Und das macht Gott genauso. Und wir sind genauso aufgerufen, unsere Versprechen zu halten und vorsichtig zu sein, wenn wir Bünde abschließen und wenn wir Versprechungen geben. Und die zweite Eigenschaft ist die Barmherzigkeit Gottes, die den Menschen nicht nach Aussehen, die den Menschen nicht nach gesellschaftlicher Stellung, nach wirtschaftlichen Erfolgen, oder nach Intelligenz einstuft, sondern der die Herzen, in die Herzen der Menschen sieht und der in das Herz eines jeden Menschen sieht und der sich erbarmt über jeden, der sich ihm beugt und der ihm nachfolgt und ihm dienen will. Unabhängig, ob er jetzt anerkannt ist in der Welt, ob er berühmt oder ob er verachtet ist. Zwei Eigenschaften Gottes begegnen uns, die Treue, seine Treue und seine Barmherzigkeit. Beide Eigenschaften sind Gott eigen in vollkommener Weise. Und wir sollen diese Eigenschaften als Gläubige, die Jesus nachfolgen, uns auch zu eigen machen. Wir sollen treu sein mit unseren Versprechungen und wir sollen die Barmherzigkeit Gottes praktizieren. Und ich möchte mit einem Wort Gottes des Paulus abschließen, wenn er den Galatern schreibt: Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er nichts ist, der betrügt sich selbst. Amen. Ich bete mit uns. Vater, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass wir dich kennen dürfen als den barmherzigen Gott, der sich über unserem Leben erbarmt, nicht nach unseren Äußerlichkeiten, nicht nach unseren Leistungen, sondern nach deiner Barmherzigkeit hast du dich erbarmt, über jedem, der dir nachfolgt und der dir dienen will. Du hast dich erbarmt, nicht wegen unserer Leistung, sondern wegen deiner Liebe und Barmherzigkeit uns gegenüber. Und ich danke dir. Ich danke dir, dass du auch treu bist und dass wir uns auf dein Wort verlassen können. Und du siehst in unser Herz, Herr, und führe und leite du uns, dass wir es wie David machen können, dass wir diese Eigenschaften ausleben und immer mehr lernen, diese Treue und Barmherzigkeit zu leben, damit dein Name groß wird und damit du Freude haben kannst an der Gemeinde, die im Aufblick zu dir lebt. Amen.